From the conference center at
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Sonntagnachmittagsversammlung der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und den Freunden überall, die sich diese Konferenzversammlung ansehen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy, mit Bonnie Goodliff und Linda Margetz an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »O Ringe um Wahrheit«. Danach spricht Elder Enrique R. Falabella von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied »Für gütges Licht«.
Unser geliebter himmlischer Vater, wir lieben dich und wir lieben deinen Sohn Jesus Christus. Wir sind so überaus dankbar für diese wunderbare Gelegenheit, die wir haben, an dieser Versammlung teilzunehmen. Für die Botschaften, die überbracht wurden und für einen jeden unserer Führer, die heute die Botschaften überbringen werden. Wir sind sehr dankbar für unseren Propheten, Präsident Thomas S. Monson, für seine Ratgeber und das Kollegium der 12 Apostel. wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums, der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und besonders für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus. Wir beten heute darum, lieber Vater, dass Herz und Sinn offen sein mögen bei uns, damit wir die Botschaften verstehen mögen, die du für uns vorbereitet hast. Wir bitten dich, dass dein Geist heute bei uns sein möge. Und dies alles sagen wir im heiligen Namen unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.
Wir freuen uns nun darauf, von Elder David A. Bettner vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Bruder Brian K. Ashton, zweiter Ratgeber in der Sonntagsschulpräsidentschaft. Danach hören wir von Elder Carl B. Cook von den 70ern.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized.
Am Ende der Bergpredigt betonte der Heiland die ewige Wahrheit, dass man die errettende Gnade des Sohnes nur erlangen kann, wenn man den Willen des Vaters tut. Er sagte: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Unser Verständnis dieser Lehre erweitert sich, wenn wir über eine inspirierte Überarbeitung dieser Textstelle nachdenken. Die Aussage des Herrn in der Einheitsübersetzung der Bibel, ich kenne euch nicht, erfährt in der Joseph Smith-Übersetzung mit ihr habt mich niemals gekannt eine maßgebliche Änderung. Denken wir auch an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Darin machten sich die 5 törichten und unvorbereiteten Jungfrauen auf und wollten Öl für ihre Lampen kaufen, nachdem sie den Ruf vernommen hatten, dem Bräutigam entgegenzugehen. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die jungen Frauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen die 5 törichten jungen Frauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Was dieses Gleichnis für jeden von uns bedeutet, wird in einer weiteren inspirierten Überarbeitung erhellt. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Formulierung »Ich kenne euch nicht« aus der Einheitsübersetzung der Bibel in der Joseph Smith-Übersetzung auch hier viel klarer mit »Ihr kennt mich nicht« wiedergegeben wurde. Die Formulierungen »Ihr habt mich niemals gekannt« und »Ihr kennt mich nicht« sollten für jeden von uns Grund für eine eingehende geistige Selbstbetrachtung sein. Wissen wir nur etwas über den Heiland oder lernen wir ihn immer besser kennen? Wie lernen wir den Herrn kennen? Diese Fragen der Seele stellen das zentrale Thema meiner Botschaft dar. Ich bete aufrichtig um den Beistand des Heiligen Geistes, wenn wir nun gemeinsam über dieses wichtige Thema nachdenken. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wir erkennen den Vater, wenn wir seinen geliebten Sohn erkennen. Ein großes Ziel in diesem Erdenleben ist es nicht einfach nur etwas über den einzig gezeugten des Vaters zu lernen, sondern sich darum zu bemühen, ihn zu erkennen. 4 grundlegende Schritte, die uns den Herrn besser erkennen lassen, sind: erstens, Glauben an ihn haben, zweitens, ihm folgen, drittens, ihm dienen und viertens, ihm Glauben schenken. Glauben an Jesus Christus zu haben, bedeutet, sich auf seine Verdienste, seine Barmherzigkeit und seine Gnade zu verlassen. Wir fangen an, den Heiland zu erkennen, wenn wir unsere Geisteskraft aufrütteln und einen Versuch mit seinen Lehren unternehmen, bis wir einem Teil seiner Worte in unserer Seele Raum geben können. Wenn unser Glaube an den Herrn größer wird, vertrauen wir ihm und sind zuversichtlich, dass er die Macht hat, uns zu erlösen, zu heilen und zu stärken. Wahrer Glaube ist gezielt auf den Herrn gerichtet und bewegt immer zu rechtschaffenem Handeln. Glaube an Christus ist der erste Grundsatz offenbarter Religion, die Grundlage aller Rechtschaffenheit und bei allen intelligenten Wesen der Grundsatz allen Handelns. Um wahren Glauben zu empfangen und auszuüben, ist das Handeln im Einklang mit den vom Erlöser verkündeten Grundsätzen ausschlaggebend. Daher ist Glaube ohne Werke nutzlos. Wir müssen dem Wort gemäß handeln und es nicht nur anhören. Das Wort Gottes zu hören und die geistige Gabe des Glaubens an den Heiland zu empfangen, sind unmittelbar miteinander verknüpft. Denn der Glaube gründet in der Botschaft und die Botschaft im Wort Christi. Wir lernen den Herrn und seine Stimme kennen, wenn wir in den heiligen Schriften forschen und uns an seinem Wort weiden, in seinem Namen und mit wirklichem Vorsatz zum Vater beten und uns um die ständige Begleitung des Heiligen Geistes bemühen. Die Lehre Christi zu lernen und umzusetzen ist eine Voraussetzung dafür, die Gabe des Glaubens an ihn zu erlangen. Glauben an den Herrn auszuüben, ist ein notwendiger Schritt der Vorbereitung darauf, ihm auch nachzufolgen. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Petrus und Andreas sind zwei gute Beispiele dafür, wie jemand dem Meister zuhört und ihm nachfolgt. Gleichermaßen wies der Heiland uns alle an, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz des Herrn auf sich zu nehmen bedeutet, dass man alles Ungöttliche und jede weltliche Begierde verleugnet und die Gebote des Herrn hält. Der Heiland hat uns aufgefordert, so zu werden, wie er ist. Dem Herrn nachzufolgen bedeutet deshalb auch, dass man ihm nacheifert. Auch erkennen wir den Herrn immer mehr, wenn wir uns darum bemühen, durch die Macht seines Sühnopfers wie er zu werden. Während seines irdischen Wirkens zeigte uns Jesus den Weg. Er ging voran und gab uns das vollkommene Beispiel. Die richtige Vorstellung von Gottes Wesen, seiner Vollkommenheit und seinen Eigenschaften verschafft uns ein dauerhaftes Ziel und klare Vorgaben werden, während wir Christus auf dem Weg treuer Jünger nachfolgen. Dem Heiland nachzufolgen befähigt uns auch, Gewissheit darüber zu erlangen, dass der Weg, den wir in diesem Leben eingeschlagen haben, in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. Diese Gewissheit ist kein unbegreifliches Geheimnis. Auch geht es dabei nicht in erster Linie um weltliche Streben oder gewöhnliche Angelegenheiten des Erdenlebens. Vielmehr erfreut sich der Herr daran, wenn wir den von Bündnissen vorgezeichneten Weg gewählt haben und stetigen, dauerhaften Fortschritt machen. In Lehis Traume Buch Mormon wird der Weg, dem wir folgen sollen, aufgezeigt. Wir erfahren etwas über die Herausforderungen, denen wir begegnen, und über die geistigen Hilfsmittel, damit wir dem Heiland nachfolgen und zu ihm kommen können. Auf dem engen und schmalen Pfad vorwärts zu streben, das wünscht sich der Herr von uns. Der Herr wünscht sich sehnlichst, dass wir in den Genuss der Frucht des Baumes kommen und uns tiefgreifend zu ihm bekehren. Deshalb ruft er uns zu, komm und folge mir nach. Beides, Glauben an Jesus Christus haben und ihm nachfolgen, sind notwendige Schritte der Vorbereitung, damit wir ihm dienen können. Denn wie soll jemand den Herrn kennen, dem er nicht gedient hat und der für ihn ein Fremder ist und den Gedanken und Absichten seines Herzens ferne steht? Wir erkennen den Herrn, wenn wir ihm dienen und in seinem Reich mitarbeiten. Dabei gewährt er uns freigebig himmlische Unterstützung, geistige Gaben und vergrößertes Leistungsvermögen. Wenn wir in seinem Weinberg arbeiten, werden wir nie allein gelassen. Er hat versprochen, ich werde vor eurem Angesicht hergehen, ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein, um meine Engel rings um euch zu stützen. Wir werden den Heiland erkennen, wenn wir unser Bestes dabei geben, dorthin zu gehen, wohin er uns heißt zu gehen, zu sagen, was er uns heißt zu sagen und so zu werden, wie er es möchte. Wenn wir in Demut unsere völlige Abhängigkeit von ihm anerkennen, erweitert er unsere Fähigkeit, noch besser zu dienen. Stück für Stück stimmen unsere Wünsche immer mehr mit denen des Herrn überein, und seine Absichten werden zu unseren Absichten, bis wir schließlich nichts erbitten, was gegen seinen Willen ist. Ihm zu dienen erfordert unser ganzes Herz, alle Macht, ganzen Sinn und alle Kraft. Daher ist selbstloser Dienst am nächsten ein Gegenmittel gegen die egoistischen Anwandlungen des natürlichen Menschen. Wir gewinnen diejenigen, denen wir dienen, lieb. Und weil wir, wenn wir anderen dienen, ja Gott dienen, wird unsere Liebe zu ihm und zu unseren Brüdern und Schwestern immer tiefer. In dieser Liebe zeigt sich die geistige Gabe der Nächstenliebe, nämlich der reinen Christusliebe. Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind, damit ihr Söhne Gottes werdet, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, damit wir diese Hoffnung haben, damit wir rein gemacht werden, so wie er rein ist. Wir erkennen den Herrn, wenn wir von seiner Liebe erfüllt sind. Ist es möglich, Glauben an Christus auszuüben, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, aber ihm keinen Glauben zu schenken? Ich kenne Mitglieder der Kirche, die die Lehre und die Grundsätze in den Heiligen Schriften und die von diesem Rednerpult gepredigt werden, als wahr anerkennen. Und doch fällt es ihnen schwer zu glauben, dass diese Evangeliumswahrheiten gerade auch auf sie und ihre Lebensumstände zutreffen. Sie scheinen Glauben an den Heiland zu haben, glauben aber nicht, dass ihnen seine verheißenen Segnungen offenstehen oder in ihrem Leben wirksam sein können. Auch begegne ich Brüdern und Schwestern, die zwar treu ihre Berufungen erfüllen, für die das wiederhergestellte Evangelium aber noch nicht zu einer lebendigen, sie verändernden Wirklichkeit geworden ist. Wir erkennen den Herrn, wenn wir nicht nur an ihn glauben, sondern ihm und seinen Verheißungen auch Glauben schenken. Im Neuen Testament bat ein Vater den Heiland, sein Kind zu heilen. Jesus sprach: Alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Viele Male habe ich über die Bitte des Vaters nachgedacht. Hilf meinem Unglauben. Ich frage mich, ob der Mann mit seiner Bitte nicht ausdrücken wollte, Jesus möge ihm in erster Linie doch dabei helfen, an ihn als unseren Erlöser und an seine heilende Macht zu glauben. Möglicherweise hatte er Christus schon als den Sohn Gottes angenommen, aber vielleicht braucht er Hilfe, um daran glauben zu können, dass die heilende Macht des Meisters tatsächlich so individuell und persönlich sein konnte, dass sie sich auch auf sein eigenes, geliebtes Kind erstreckte. Er hat vielleicht allgemein an Christus geglaubt, aber unter diesen Umständen ihm nicht so recht Glauben geschenkt. Wir bezeugen oft das, was wir als wahr erkannt haben. Aber die wichtigere Frage lautet für jeden: Glaube ich auch das, was ich weiß? Heilige Handlungen, die durch die rechte Priestertumsvollmacht vollzogen werden, sind maßgeblich dafür, dem Heiland Glauben zu schenken, ihn zu erkennen und schließlich das, was wir wissen, zu glauben. Und das melchisedekische Priestertum vollzieht das Evangelium und hat den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches inne, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir schenken dem Herrn Glauben und erkennen ihn, wenn der durch das melchisedekische Priestertum betätigte Schlüssel der Gotteserkenntnis die Tür aufschließt und es einem jeden von uns ermöglicht, die Macht des Göttlichen in unserem Leben zu empfangen. Wir schenken dem Heiland Glauben und erkennen ihn, wenn wir ihm folgen, indem wir die heiligen Handlungen empfangen und diese treu in Ehren halten und sein Abbild immer deutlicher in unseren Gesichtsausdruck aufnehmen. Wir schenken Christus Glauben und erkennen ihn, wenn wir die uns verändernde, heilende, stärkende und heiligende Macht seines Sühnopfers am eigenen Leib erfahren. Wir schenken dem Meister Glauben und erkennen ihn, wenn die Macht seines Wortes in uns Wurzeln schlägt, sie in unser Inneres und in unser Herz gelegt ist und wir alle unsere Sünden aufgeben, um ihn zu erkennen. Dem Herrn Glauben zu schenken bedeutet, darauf zu vertrauen, dass uns und unserer Familie seine großen Segnungen offenstehen und in unserem Leben wirksam sind. Wir schenken dem Herrn von ganzer Seele Glauben, wenn wir auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg vorwärts streben und uns seinem Willen, seinen Prioritäten und seinem Zeitplan für uns fügen. Wenn wir dem Herrn Glauben schenken und seine Macht und seine Verheißungen als wahr anerkennen, können wir die richtige Perspektive und inneren Frieden erhalten. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus der Messias ist. An diesem herrlichen Tag werden wir erkennen, dass er jeden von uns mit Namen kennt. Und ich bezeuge und verheiße, dass wir nicht nur etwas über den Herrn wissen können, sondern dass wir ihn erkennen werden, wenn wir Glauben an ihn haben, ihm folgen, ihm dienen und ihm Glauben schenken. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Besuch des auferstandenen Jesus bei den Nephiten war sorgfältig darauf ausgelegt, uns das zu vermitteln, was von allergrößter Bedeutung ist. Gleich zu Beginn gibt der Vater den Menschen Zeugnis, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Dann kommt Jesus selbst herab, gibt Zeugnis für sein Sühnopfer und lädt die Menschen ein, hervorzutreten und die Wunde in seiner Seite und die Nägelmale in seinen Händen und Füßen zu fühlen, auf dass sie mit Gewissheit wissen, dass er der Messias ist. Durch diese Zeugnisse wird zweifelsfrei festgestellt, dass das Sühnopfer vollbracht ist und der Vater seinen Bund erfüllt hat, nämlich uns einen Erretter zu schenken. Danach legt Jesus dar, wie die Nephiten in den Genuss aller Segnungen im Plan des Glücklichseins des Vaters gelangen können, die uns durch das Sühnopfer Jesu zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck tut der Herr die Lehre von Christus kund. In meiner heutigen Botschaft geht es um die Lehre von Christus. In den Heiligen Schriften wird die Lehre von Christus so definiert: Glauben an Jesus Christus und an sein Sühnopfer ausüben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. Die Lehre von Christus macht es uns möglich, in den Genuss der Segnungen des Sühnopfers Christi zu kommen. Es schafft die Voraussetzung dafür, dass wir uns auf die Verdienste und die Barmherzigkeit und die Gnade des heiligen Messias stützen, in Christus vollkommen werden, alles Gute erlangen und ewiges Leben empfangen können. Die Lehre von Christus hingegen ist das Mittel, das einzige Mittel, wodurch wir alle Segnungen erlangen können, die uns durch das Sühnopfer Jesu offenstehen. Es ist die Lehre von Christus, die uns Zugang zu jener geistigen Macht verschafft, die uns aus unserem jetzigen geistigen Stand in einen Stand emporhebt, wo wir vollkommen gemacht werden können wie der Erretter. Über diesen Vorgang der Wiedergeburt sagt Elder D. Todd Christofferson: Von Neuem geboren zu werden ist im Gegensatz zu einer physischen Geburt mehr ein Vorgang als ein Ereignis. Diesen Vorgang zu durchlaufen ist letztlich der Zweck unseres Erdenlebens. Schauen wir uns nun jedes Element der Lehre von Christus genauer an. Erstens, Glaube an Jesus Christus und an sein Sühnopfer. Die Propheten haben uns erklärt, dass der Glaube damit beginnt, dass wir das Wort Christi hören. Die Worte Christi bezeugen sein Sühnopfer und zeigen uns, wie wir Vergebung erlangen, Segnungen empfangen und in die Erhöhung eingehen können. Sobald wir nun die Worte von Christus hören, üben wir dadurch Glauben aus, dass wir den Lehren und dem Beispiel des Erretters folgen wollen. Dazu müssen wir uns, wie Nephi sagt, ganz auf die Verdienste Christi verlassen, der mächtig ist zu erretten. Da Jesus im vorirdischen Dasein ein Gott war, ein Leben ohne Sünde geführt und mit seinem Sühnopfer alle Forderungen der Gerechtigkeit für Sie und für mich befriedigt hat, hat er die Macht und die Schlüssel inne, die Auferstehung aller Menschen zustande zu bringen und zu bewirken, dass die Barmherzigkeit Macht über die Gerechtigkeit erlangt, und zwar unter der Bedingung der Umkehr. Sobald wir begreifen, dass wir durch die Verdienste Christi Barmherzigkeit erlangen können, sind wir in der Lage, Glauben zur Umkehr auszuüben. Sich ganz auf die Verdienste Christi zu verlassen, bedeutet darauf zu vertrauen, dass er alles Notwendige getan hat, um uns zu erretten und dann gemäß diesem Glauben auch zu handeln. Der Glaube bewirkt auch, dass wir uns nicht so sehr darum sorgen, was andere von uns halten, sondern dass uns vielmehr daran gelegen ist, was Gott von uns hält. Zweitens, Umkehr. Samuel der Lamanit hat erklärt, wenn ihr an den Namen Christi glaubt, werdet ihr von all euren Sünden umkehren. Umkehr ist ein kostbares Geschenk des himmlischen Vaters, das durch das Opfer seines einzig gezeugten Sohnes möglich wird. Es ist dies der Vorgang, den der Vater uns schenkt, der Vorgang, wie wir Gedanken, Taten und unser ganzes Sein ändern, also umkehren, sodass wir immer mehr wieder Erretter werden. Umkehr ist nicht bloß für große Sünden gedacht, sondern ist ein täglicher Prozess der Selbsteinschätzung und der Verbesserung, der uns hilft, Sünden, Unvollkommenheiten, Schwächen und Unzulänglichkeiten zu überwinden. Umkehr macht uns zu wahren Nachfolgern Christi, was uns wiederum mit Liebe erfüllt und unsere Furcht vertreibt. Umkehr ist kein Plan B nur für den Fall, dass unser Vorhaben, ein vollkommenes Leben zu führen, scheitert. Beständige Umkehr ist der einzige Weg, der uns dauerhafte Freude bringen und uns in die Lage versetzen kann, dereinst wieder bei unserem Vater im Himmel zu leben. Umkehr macht uns fügsam und gehorsam gegenüber Gottes Willen. Aber es gehört noch mehr dazu. Wenn wir Gottes Güte und unsere Nichtigkeit anerkennen und noch dazu unser Bestes geben, um unser Verhalten mit Gottes Willen in Einklang zu bringen, dann wird uns Gnade zuteil. Gnade ist göttliche Hilfe oder Kraft, gegeben durch die Barmherzigkeit und Liebe Jesu Christi, sodass wir gute Werke tun können, die wir auf uns allein gestellt nicht vollbringen könnten. Da es bei der Umkehr darum geht, wieder errettet zu werden, was für uns allein unmöglich ist, sind wir zwingend auf die Gnade des Erretters angewiesen, damit wir die notwendigen Änderungen im Leben vornehmen können. Wer umkehrt, ersetzt frühere unredliche Gewohnheiten oder Schwächen, Unvollkommenheiten und Ängste durch neue Gewohnheiten und Glaubensgrundsätze, die ihn dem Erretter näher bringen und ihm helfen, wie er zu werden. Drittens, Taufe und Abendmahl. Der Prophet Mormon hat gesagt, die erste Frucht der Umkehr ist die Taufe. Damit die Umkehr vollständig ist, muss sie von der heiligen Handlung der Taufe begleitet und von jemandem vollzogen werden, der die Priestertumsvollmacht Gottes innehat. Wir Mitglieder erneuern beim Abendmahl die Bündnisse, die wir bei der Taufe und zu anderen Anlässen geschlossen haben. Bei den heiligen Handlungen Taufe und Abendmahl gehen wir den Bund ein, die Gebote des Vaters und des Sohnes zu halten, immer an Christus zu denken und willens zu sein, den Namen Christi, also sein Werk und seine Eigenschaften, auf uns zu nehmen. Im Gegenzug geht der Erretter mit uns den Bund ein, uns unsere Sünden zu vergeben, sie uns also zu erlassen und seinen Geist noch reichlicher über uns auszugießen. Christus verheißt uns auch, dass er uns auf das ewige Leben vorbereitet, indem er uns hilft, so wie er zu werden. Heilige Handlungen und Bündnisse sind in der Lehre von Christus von entscheidender Bedeutung. Wenn wir die Verordnungen des Priestertums würdig empfangen und die dazugehörigen Bündnisse halten, tut sich in unserem Leben die Macht des Göttlichen kund. Elder D. Todd Christofferson hat erklärt, dass diese Macht des Göttlichen in Gestalt des Heiligen Geistes und durch seinen Einfluss kommt. Viertens, die Gabe des Heiligen Geistes. Nach der Taufe wird uns bei der heiligen Handlung der Konfirmierung die Gabe des Heiligen Geistes gespendet. Wenn wir diese Gabe empfangen, können wir einen Gott als ständigen Begleiter haben und unentwegt Zugang haben zu der Gnade, die mit diesem Einfluss einhergeht. Als ständiger Begleiter verleiht der Heilige Geist uns zusätzliche Kraft und Stärke, unsere Bündnisse zu halten. Außerdem heiligt er uns. Das heißt, wir werden durch das Sühnopfer Jesu Christi frei von Sünde und rein und heilig. Der Heiligungsprozess reinigt uns nicht nur, sondern stattet uns auch mit den benötigten geistigen Gaben oder göttlichen Eigenschaften des Erretters aus und ändert unser Wesen von Grund auf, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun. Jedes Mal, wenn wir den Heiligen Geist durch Glauben, Umkehr, Verordnungen, christlichen Dienst und andere rechtschaffene Bestrebungen in unserem Leben empfangen, wandeln wir uns, bis wir Schritt für Schritt und nach wie Christus werden. Fünftens, ausharren bis ans Ende. Der Prophet Nephi hat gesagt, dass wir, nachdem wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, bis ans Ende ausharren müssen, indem wir dem Beispiel des Sohnes des lebendigen Gottes nachfolgen. Elder Dale G. Renland hat das Ausharren bis ans Ende so beschrieben: Wir können vollkommen gemacht werden, wenn wir immer wieder gänzlich Glauben an Christus üben, umkehren, vom Abendmahl nehmen und dabei die Bündnisse und Segnungen der Taufe erneuern und uns in vermehrtem Maße der Begleitung durch den Heiligen Geist erfreuen. Auf diese Weise werden wir immer mehr wie Christus und können bis ans Ende ausharren mit allem, was dazugehört. Mit anderen Worten, stärken also das Empfangen des Heiligen Geistes und der Wandel, der sich dadurch in uns vollzieht, unseren Glauben noch weiter. Vermehrter Glaube führt zu vermehrter Umkehr. Wenn wir dann symbolisch unser Herz und unsere Sünden auf dem Abendmahlsaltar darbringen, empfangen wir den Heiligen Geist in noch stärkerem Maße. Wenn wir den Heiligen Geist in noch stärkerem Maße empfangen, bringt uns das auf dem Weg weiter, von neuem geboren zu werden. Und wenn wir auf diesem Weg bleiben und alle errettenden Verordnungen und Bündnisse des Evangeliums empfangen, empfangen wir Gnade um Gnade, bis wir eine Fülle empfangen. Brüder und Schwestern, wenn wir die Lehre von Christus im Alltag befolgen, werden wir sowohl zeitlich als auch geistig gesegnet, auch in Prüfungen. Und letztlich sind wir dann in der Lage, alles Gute zu ergreifen. Ich bezeuge, dass sich dieser Vorgang in meinem Leben vollzogen hat und noch immer vollzieht, Schritt für Schritt und nach. Aber noch wichtiger ist, dass wir die Lehre von Christus im Alltag deswegen befolgen müssen, weil sie den einzigen Weg zurück zum Vater im Himmel darstellt. Sie ist der einzige Weg, wie wir den Erretter empfangen und seine Söhne und Töchter werden können. Der einzige Weg, wie wir von Sünde errettet werden und geistig Fortschritt machen, ist in der Tat der, dass wir die Lehre von Christus im Leben befolgen. Andernfalls, so heißt es warnend beim Apostel Johannes, jeder, der nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Jesus hat die Apostel der Nephiten ermahnt, wenn wir keinen Glauben an Christus ausüben, nicht umkehren, uns nicht taufen lassen und nicht bis ans Ende ausharren, werden wir abgehauen und ins Feuer geworfen, von wo wir nicht mehr zurückkehren können. Wie können wir also die Lehre von Christus noch genauer befolgen? Eine Möglichkeit besteht darin, dass wir jede Woche bewusst daran arbeiten, uns auf das Abendmahl vorzubereiten, indem wir uns Zeit nehmen und mit Gebet darüber nachsinnen, wo wir den größten Verbesserungsbedarf haben. Wir können zumindest eine Sache, die uns davon abhält, wie Jesus Christus zu werden, aufgeben und vor den Abendmahlsaltar bringen. Wir können glaubensvoll um Hilfe und um die benötigten geistigen Gaben bitten und den Bund eingehen, dass wir uns in der kommenden Woche weiterhin verbessern möchten. Wenn wir das tun, haben wir den Heiligen Geist in stärkerem Maße bei uns und wir erhalten noch mehr Kraft, um unsere Unvollkommenheiten zu überwinden. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist und dass dies der einzige Name ist, wodurch wir errettet werden können. Alles, was gut ist, kann einzig und allein durch ihn erlangt werden. Doch wenn wir buchstäblich alles Gute ergreifen wollen, wozu das ewige Leben gehört, müssen wir im Alltag beständig die Lehre von Christus befolgen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
As a boy, I enjoyed working with my Uncle
Lyman. Als Junge arbeitete ich gern mit meinem Onkel Lyman und meiner Tante Dorothy auf ihrer Farm. Onkel Lyman übernahm bei unseren Projekten normalerweise das Kommando, während Tante Dorothy oft behilflich war und den alten Geländewagen fuhr. Ich erinnere mich an den Adrenalinstoß, wenn wir im Schlamm stecken blieben oder versuchten, einen steilen Hügel hinaufzufahren. Dann brüllte Onkel Lyman: Geländegang, Dorothy! An dem Punkt fing ich an zu beten. Irgendwie fand Tante Dorothy mit der Hilfe des Herrn und knirschendem Getriebe den Geländegang. Nun waren alle Räder zusammengeschaltet und wühlten sich vorwärts, der Wagen machte einen Satz nach vorn und unsere Arbeit ging weiter. Mit dem Geländegang ist ein Zwischengang gemeint, bei dem mehrere Zahnräder so angeordnet werden, dass sie zusammenarbeiten, um mehr Drehmoment zu erzeugen. Die vorgeschaltete Geländeuntersetzung ermöglicht zusammen mit dem Vierradantrieb, dass man herunterschaltet, mehr Kraft aufbringt und weiterkommt. Ich stelle mir gern vor, dass jeder von uns Teil eines Zusammenspiels von Zahnrädern ist, wenn wir gemeinsam in der Kirche dienen, in Gemeinden und Zweigen, in Kollegien und Hilfsorganisationen. So wie Zahnräder miteinander verbunden werden, damit mehr Kraft aufgebracht wird, sind auch wir stärker, wenn wir uns zusammentun. Wenn wir uns vereinen, um einander zu dienen, erreichen wir viel mehr, als wenn wir es alleine schaffen könnten. Es ist begeisternd, wenn man gemeinsam mit Freude dient und im Werk des Herrn mitwirkt. Als Mitglieder der Kirche haben wir wunderbare Möglichkeiten, einander zu dienen. Der Herr hat gesagt, wenn du mich liebst, sollst du mir dienen. Und wir dienen ihm, wenn wir anderen dienen. Wenn wir dienen, kommen wir Gott näher. Wir lernen ihn auf eine Weise kennen, wie es uns sonst wohl nicht möglich wäre. Unser Glaube an ihn nimmt zu. Unsere Probleme werden ins rechte Licht gerückt. Wir sind zufriedener. Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen nimmt zu und wir haben vermehrt den Wunsch zu dienen. Durch diesen herrlichen Vorgang werden wir Gott ähnlicher und sind besser vorbereitet, zu ihm zurückzukehren. Präsident Marion G. Romney hat gesagt, das Dienen ist nicht etwas, was wir auf der Erde ertragen, um uns das Anrecht auf das zelestiale Reich zu verdienen. Das Dienen ist der Wesenskern des erhöhten Lebens im zelestialen Reich. In der Kirche zu dienen kann jedoch schwierig sein, etwa wenn man uns um etwas bittet, etwas zu tun, was uns Angst macht, wenn wir des Dienens müde werden oder wenn wir zu etwas berufen werden, wovon wir anfangs nicht gerade begeistert sind. Vor kurzem habe ich eine Aufgabe erhalten. Ich hatte im Gebiet Afrika Südost gearbeitet. Es war spannend, dort zu dienen, wo die Kirche noch recht jung und gerade im Aufbau ist. Die Mitglieder dort sind uns sehr ans Herz gewachsen. Dann wurde ich an den Hauptsitz der Kirche zurückgerufen. Und wenn ich ehrlich bin, war ich nicht gerade begeistert. Ein neuer Auftrag bringt Unbekanntes mit sich. Eines Nachts, als ich viel über die bevorstehenden Veränderungen nachgedacht hatte, träumte ich von meinem Urgroßvater Joseph Skeen. Aus seinem Tagebuch weiß ich, dass er den Wunsch hatte zu dienen, als er und seine Frau Maria nach Nauvoo zogen. Deshalb suchte er den Propheten Joseph Smith auf und fragte ihn, wie er helfen könne. Der Prophet bat ihn, auf der Farm der Familie Smith zu arbeiten und dort sein Bestes zu geben, was er auch tat. Ich dachte darüber nach, welch ein Vorrecht es für Joseph Skeen gewesen war, seinen Auftrag auf diese Weise zu erhalten. Da wurde mir bewusst, dass ich das gleiche Vorrecht habe, so wie wir alle. Alle Berufungen in der Kirche kommen von Gott, durch seine erwählten Diener. Ich spürte die klare Bestätigung des Heiligen Geistes, dass meine neue Aufgabe inspiriert war. Es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu erkennen. Unsere Berufungen kommen buchstäblich von Gott durch unsere Priestertumsführer. Nach dieser Erfahrung änderte sich meine Einstellung und ich war von dem tiefen Wunsch erfüllt, zu dienen. Ich bin dankbar für die Segnungen der Umkehr, dafür, dass sich mein Herz gewandelt hat und meine neue Aufgabe macht mir große Freude. Selbst wenn wir meinen, unsere Berufung sei bloß ein Einfall unseres Priestertumsführers oder wir hätten sie nur erhalten, weil niemand sonst sie annehmen wollte, werden wir gesegnet, wenn wir dienen. Wenn wir aber die Hand Gottes in unserer Berufung erkennen und mit ganzem Herzen dienen, erhalten wir in unserem Dienst zusätzliche Kraft und wir werden wahre Diener Jesu Christi. Es erfordert Glauben, eine Berufung zu erfüllen. Kurz nachdem Joseph und Maria Skeen auf der Farm angekommen waren, wurden sie sehr krank. Sie hatten kein Geld und waren unter Fremden. Es war eine schwere Zeit für sie. Joseph schrieb in sein Tagebuch, wir arbeiteten weiter und blieben der Kirche mit dem wenigen Glauben, den wir hatten, treu, auch wenn der Teufel versuchte, uns zu vernichten und zur Rückkehr zu bewegen. Gemeinsam mit hunderten anderer Nachkommen bin ich auf ewig dankbar, dass Joseph und Maria nicht zurückgingen. Die Segnungen folgen, wenn wir in unseren Berufungen und Aufgaben durchhalten und mit all dem Glauben, den wir aufbringen können, weitermachen. Ich kenne eine hervorragende Lehrerin der Evangeliumslehreklasse, die im Unterricht die Teilnehmer erbaut. Nachdem sie sich der Kirche angeschlossen hatte, wurde sie als Lehrerin in die Primarvereinigung berufen. Sie fühlte sich überhaupt nicht in der Lage zu unterrichten, wusste aber, dass es wichtig ist zu dienen und nahm daher die Berufung an. Als sie bald darauf von Angst gepackt wurde, ging sie nicht mehr zur Kirche, um nicht weiter unterrichten zu müssen. Glücklicherweise bemerkte ihr Heimlehrer ihre Abwesenheit. Er besuchte sie und lud sie ein, zurückzukommen. Der Bischof und Mitglieder der Gemeinde halfen ihr. Schließlich begann sie mit vermehrtem Glauben, die Kinder zu unterrichten. Sie hielt sich an die Grundsätze, die wir heute in der Anleitung auf die Weise des Erretters lehren, finden. Der Herr segnete sie für ihre Anstrengungen und aus ihr wurde eine begnadete Lehrerin. Der natürliche Mensch in jedem von uns neigt dazu, Ausreden zu finden, um nicht dienen zu müssen, wie etwa, ich bin noch nicht bereit zu dienen, ich muss noch mehr lernen, ich bin müde und brauche eine Pause, ich bin zu alt, jetzt ist mal ein anderer dran, oder ich habe einfach zu viel zu tun. Brüder und Schwestern, eine Berufung anzunehmen und zu erfüllen, erfordert Glauben. Wir können auf das vertrauen, was unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson, nicht mehr als einmal gesagt hat. Wen der Herr beruft, dem gibt er auch die nötigen Fähigkeiten. Und wenn wir im Dienst des Herrn stehen, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Ob wir uns nun überfordert oder unterfordert fühlen, ob wir uns zu Tode fürchten oder zu Tode langweilen, der Herr möchte, dass wir herunterschalten, mehr Kraft aufbringen und dienen. Ich sehe kein Anzeichen dafür, dass Präsident Monson und seine Kollegen in der ersten Präsidentschaft und im Kollegium der 12 Apostel zu beschäftigt oder zu müde sind. Sie sind ein inspirierendes Beispiel für die Macht, die in unserem Leben sichtbar wird, wenn wir Glauben haben, Aufgaben annehmen und sie mit festem Vorsatz und Eifer erfüllen. Sie haben schon vor vielen Jahren die Schulter an das Rad gestemmt und schieben noch immer weiter vorwärts und aufwärts. Ja, sie dienen in wichtigen Berufungen. Aber jede Berufung oder Aufgabe ist wichtig. Präsident Gordon B. Hinckley, früherer Prophet und Präsident der Kirche, hat gesagt, in diesem großen Werk sind wir alle gemeinsam tätig. Ihre Obliegenheiten sind in Ihrem Wirkungskreis genauso wichtig, wie meine Obliegenheiten in meinem Wirkungskreis sind. Keine Berufung in der Kirche ist gering oder unbedeutend. Jede Berufung ist wichtig. Erheben wir uns im Glauben, stemmen wir unsere Schulter an das Rad und bringen wir dieses gute Werk voran. Schalten wir gemeinsam mit der guten Tante Dorothy in den Geländegang. Lassen Sie uns als Brüder und Schwestern dienen. Wenn Sie Ihrem Bischof oder Zweigpräsidenten eine große Freude machen wollen, fragen Sie ihn, was kann ich tun? Wo kann ich dem Herrn dienen? Wenn er betet und über ihre privaten, familiären und beruflichen Verpflichtungen nachdenkt, wird er inspiriert werden, eine geeignete Berufung auszusprechen. Bei ihrer Einsetzung erhalten sie einen Priestertumssegen, der ihnen hilft, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Sie werden gesegnet sein. Jedes Mitglied wird gebraucht und jedes Mitglied braucht eine Gelegenheit zum Dienen. Jesus Christus, unser großes Vorbild, hat für das Werk seines Vaters sein Leben gegeben. In der großen Ratsversammlung vor Grundlegung dieser Welt erbot sich Jesus, der von Anfang an erwählt und gesalbt war. Hier bin ich, sende mich. Damit wurde er buchstäblich unser aller Diener. Dank Jesus Christus und der Kraft, die wir durch sein Sühnopfer erhalten, kann ein jeder von uns dienen. Er wird uns dabei helfen. Ich fühle von ganzem Herzen mit denen von Ihnen, die derzeit aufgrund ihrer persönlichen Umstände nicht wie üblich in der Kirche dienen können, die ihr Leben aber im Geist des Dienens führen. Ich bete darum, dass Sie in Ihren Bemühungen gesegnet werden. Ich danke auch denen, die Woche für Woche ihre Berufung groß machen, sowie denen, die schon bald eine Berufung zum Dienen annehmen werden. Alle Beiträge und Opfer werden geschätzt, insbesondere von ihm, dem wir dienen. Allen, die eine Aufgabe in der Kirche erfüllen, wird Gottes Gnade zuteil. Mag das Dienen ungeachtet unseres Alters oder unserer Lebensumstände unsere Losung sein. Dienen ist Ihre Berufung. Dienen Sie als Missionar, dienen Sie Ihrer Mutter, dienen Sie einem Fremden, dienen Sie Ihrem Nächsten, dienen Sie einfach. Möge der Herr uns alle in unseren Bemühungen segnen. Ich bezeuge, dass er lebt und dieses Werk leitet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
On a single signal from the conductor.
Auf ein Zeichen des Dirigenten singen die Versammelten gemeinsam mit dem Chor das Lied Hoch auf des Berges Höhen. Danach freuen wir uns, von Elder Ronald A. Rasbin vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Nach ihm hören wir von Elder Evan A. Schmutz und Elder K. Brett Natris von den 70ern. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied »Im Glauben folg ich ihm«. Elder Dale G. Rendlin vom Kollegium der 12 Apostel wird dann zu uns sprechen. Dies ist die 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Guten Tag, liebe Brüder und Schwestern. Diese Konferenz war uns wirklich ein Segen. Mein erstes Jahr als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel hat mich sehr demütig gestimmt. Hinter mir liegt ein Jahr voller Herausforderungen, Wachstum und aufrichtigen, unermüdlichen Gebeten zu meinem Vater im Himmel. Ich habe die Gebete um Unterstützung von Angehörigen, Freunden und Mitgliedern der Kirche auf der ganzen Welt verspürt. Vielen Dank für Ihre Gedanken und Gebete. Ich hatte auch die Freude, mit vielen wunderbaren Freunden zusammenzukommen. Manche kenne ich schon lange, andere habe ich erst vor kurzem kennengelernt. Die Eingebung, worüber ich heute sprechen sollte, hatte ich nach einem Treffen mit einem guten Freund, den ich schon seit vielen Jahren kenne und der mir sehr am Herzen liegt. Bei unserem Treffen gestand mein Freund, dass er im Moment zu kämpfen hatte. Er hatte das Gefühl, sich, wie er es ausdrückte, in einer Glaubenskrise zu befinden, und er brauchte meinen Rat. Ich war dankbar, dass er mit mir über seine Gefühle und Sorgen sprechen wollte. Er sehnte sich sehr nach dem Geist, den er einst gespürt hatte und den er jetzt zu verlieren glaubte. Während er redete, hörte ich genau zu und betete aufrichtig zum Herrn, um herauszufinden, was ich sagen sollte. Mein Freund stellte sich, wie manche von Ihnen vielleicht auch, die Frage, die ein PV-Lied so treffend ausdrückt. Himmlischer Vater, bist du wirklich da? Ich möchte allen, die sich diese Frage stellen, den gleichen Rat geben, wie meinem Freund. Ich hoffe, dass Ihr Glaube dadurch gestärkt wird und Sie sich erneut dazu entschließen, ein treuer Jünger Jesu Christi zu sein. Zunächst möchte ich in Erinnerung rufen, dass Sie ein Sohn oder eine Tochter eines liebenden himmlischen Vaters sind und dass er Sie immer lieben wird. Mir ist bewusst, dass man sich solche ermutigenden und liebevollen Gefühle nicht so leicht in Erinnerung rufen kann, wenn man mit Schwierigkeiten oder Herausforderungen, Enttäuschungen oder zerplatzten Träumen zu kämpfen hat. Jesus Christus kennt große Schwierigkeiten und Herausforderungen nur zu gut. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Seine letzten Stunden waren grausam, schlimmer, als wir es uns je vorstellen können. Er opferte sich für jeden Einzelnen von uns. Und das war der Ausdruck seiner vollkommenen Liebe. Kein Fehler, keine Sünde und keine Entscheidung ändert etwas in der Liebe, die Gott für uns hat. Das bedeutet nicht, dass sündiges Verhalten geduldet wird. Ebenso wenig befreit seine Liebe uns von der Pflicht, umzukehren, wenn wir sündigen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass der Vater im Himmel jeden Einzelnen von Ihnen kennt und liebt. Er ist immer bereit zu helfen. Als ich über die Situation meines Freundes nachdachte, kam mir diese große Weisheit aus dem Buch Mormon in den Sinn. Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussetzen wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs hinabzuziehen. Und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist, und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Ich bezeuge, dass der Abgrund des Elends und des endlosen Wehs kein Ort ist, an dem man sich aufhalten möchte. Mein Freund hatte das Gefühl, an diesem Abgrund zu stehen. Im Gespräch mit Menschen wie meinem Freund bemühe ich mich, mehr über die Entscheidungen herauszufinden, die im Laufe der Jahre dazu führten, dass sie heilige Erlebnisse vergaßen, schwach wurden und zu zweifeln begannen. Ich habe sie immer ermutigt, und so ermutige ich jetzt sie, sich besonders in schweren Zeiten an Momente zu erinnern, in denen sie den Geist gespürt haben und in denen ihr Zeugnis stark war. Erinnern Sie sich an die geistige Grundlage, die Sie errichtet haben. Wenn Sie das tun und alles meinen, was Ihr Zeugnis nicht aufbaut und stärkt oder was Ihre Überzeugung verspottet, verheiße ich Ihnen, dass Sie sich durch demütiges Beten und Fasten wieder an diese besonderen Momente erinnern werden, in denen Ihr Zeugnis wuchs. Ich versichere Ihnen, dass Sie erneut die Sicherheit und die Wärme des Evangeliums Jesu Christi verspüren werden. Wir müssen uns erst selbst geistig stärken, bevor wir unsere Mitmenschen stärken. Sinnen Sie regelmäßig über die Schriften nach und verinnerlichen Sie die Gedanken und Gefühle, die Sie beim Lesen haben. Beschäftigen Sie sich auch mit anderen wahren Quellen. Beachten Sie jedoch diese Warnung aus den Heiligen Schriften, aber es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört. Nehmen Sie an den Versammlungen der Kirche teil, besonders in der Abendmahlsversammlung, und nehmen Sie vom Abendmahl, um Ihre Bündnisse zu erneuern, auch das Versprechen, immer an den Erretter zu denken, damit sein Geist immer mit Ihnen sei. Es spielt keine Rolle, welche Fehler wir gemacht haben oder wie unvollkommen wir uns vorkommen. Wir können immer ein Segen für andere sein und sie aufbauen. Wenn wir uns ihrer annehmen und ihnen wie Christus dienen, können wir die Liebe Gottes tief im Herzen spüren. Wir müssen den machtvollen Rat aus Deuteronomium im Gedächtnis behalten. Achte gut auf dich. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Unsere Entscheidungen können Generationen beeinflussen. Geben Sie Ihrer Familie Zeugnis. Bitten Sie sich einzuprägen, wie Sie empfunden haben, wenn Sie den Geist in Ihrem Leben erkannt haben. Und diese Empfindungen in Ihr Tagebuch und in Ihre Lebensgeschichte zu schreiben, damit Sie sich, wenn nötig, durch Ihre eigenen Worte daran erinnern können, wie gut der Herr zu Ihnen war. Denken Sie daran, wie Nephi und seine Brüder nach Jerusalem zurückkehrten, um die Messingplatten zu holen, die die Geschichte ihres Volkes enthielten. Zum Teil taten sie das, damit sie ihre Vergangenheit nicht vergaßen. Auch gab Helaman im Buch Mormon seinen Söhnen die Namen ihrer ersten Eltern, damit sie nicht die Güte des Herrn vergaßen. Siehe, meine Söhne, ich wünsche, dass ihr daran denkt, die Gebote Gottes zu halten. Siehe, ich habe euch die Namen unserer ersten Eltern gegeben, die aus dem Land Jerusalem gekommen sind, und dies habe ich getan, damit ihr an sie denkt, wenn ihr an euren Namen denkt. Und wenn ihr an sie denkt, damit ihr an ihre Werke denkt. Und wenn ihr an ihre Werke denkt, damit ihr wisst, wie es gesprochen und auch geschrieben ist, dass sie gut waren. Darum, meine Söhne, möchte ich, dass ihr das tut, was gut ist, damit von euch gesprochen und auch geschrieben werde, ja, wie von ihnen gesprochen und geschrieben worden ist. Auch heute haben viele Familien die Tradition, ihre Kinder nach Helden aus den Heiligen Schriften oder nach glaubenstreuen Vorfahren zu benennen, um sie dadurch anzuspornen, ihr Erbe nicht zu vergessen. Bei meiner Geburt erhielt ich den Namen Ronald A. Resbett. Mein Nachname erinnert an die Linie der Vorfahren meines Vaters. Die Initiale A meines Mittelnamens wurde mir in Erinnerung an die dänischen Vorfahren meiner Mutter gegeben, die Andersen hießen. Mein Ururgroßvater Jens Andersen kam aus Dänemark. Im Jahr 1861 führte der Herr zwei Mormonenmissionare zum Haus von Jens und Ann-Kathrin Andersen, wo sie die beiden und ihren 16-jährigen Sohn Andrew mit dem wiederhergestellten Evangelium bekannt machten. So nahm ein Vermächtnis des Glaubens seinen Anfang, aus dem meine Familie und ich großen Nutzen ziehen. Die Andersons lasen das Buch Mormon und ließen sich kurze Zeit später taufen. Im darauffolgenden Jahr folgte die Familie Anderson dem Ruf des Propheten, den Atlantik zu überqueren und sich den Heiligen Nordamerika anzuschließen. Leider starb Jens auf der Seereise. Seine Frau und sein Sohn reisten jedoch weiter bis ins Salzseetal, wo sie am 3. September 1862 ankamen. Trotz der Bedrängnisse und des Kummers geriet ihr Glaube nie ins Wanken. Ebenso wenig wie der Glaube viele ihrer Nachfahren. In meinem Büro ist ein Gemälde von Arnold Freiberg, wo diese Szene sehr schön dargestellt wird und mich daran erinnert, an diese Reise meiner Vorfahren und die hingebungsvollen Missionare, die sie gefunden haben. Ich bin fest entschlossen, niemals mein Vermächtnis zu vergessen. Und dank meines Namens werde ich ihr Vermächtnis an Glaube und Opferbereitschaft niemals vergessen. Vergessen, bezweifeln oder ignorieren Sie niemals heilige geistige Erlebnisse. Der Widersacher beabsichtigt, uns von geistigen Kundgebungen abzulenken, während der Herr sich bemüht, uns den Sinn zu erleuchten und uns an seinem Werk zu beteiligen. Ich möchte Ihnen ein persönliches Beispiel dieser Lehre geben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich einmal eine Eingebung als Antwort auf ein machtvolles Gebet erhielt. Die Antwort war klar und eindringlich. Ich habe aber nicht sofort entsprechend der Eingebung gehandelt. Nach einiger Zeit fragte ich mich, ob mein Gefühl echt gewesen war. Einige unter Ihnen sind vielleicht auch schon auf diese Täuschung des Widersachers hereingefallen. Als ich einige Tage später aufwachte, fiel mir diese machtvolle Schriftstelle ein. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du ein weiteres Zeugnis begehrst, dann denke in deinem Sinn an die Nacht, da du im Herzen zu mir geschrien hast. Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? Welch größeres Zeugnis kannst du haben als von Gott? Es war, als spräche der Herr zu mir: Ronald, ich habe dir doch schon gesagt, was du tun sollst. Jetzt tu es auch. Ich war sehr dankbar für diese liebevolle Zurechtweisung und Führung. Die Eingebung spornte mich an, und ich konnte vorangehen. Ich wusste ja im Herzen, dass mein Gebet erhört worden war. Ich habe Ihnen von diesem Erlebnis erzählt, liebe Brüder und Schwestern, eine äußerst persönliche Erfahrung, um zu verdeutlichen, wie schnell wir vergessen und wie uns geistige Erlebnisse führen können. Ich habe gelernt, solche Momente zu schätzen, denn sie helfen mir, nicht zu vergessen. Ich mache meinem Freund und allen, die ihren Glauben stärken wollen, diese Verheißung: Wenn sie treu das Evangelium Jesu Christi leben und seine Lehren befolgen, ist ihr Zeugnis sicher, geschützt, und es wird wachsen. Halten Sie Ihre Bündnisse, ganz gleich, was die Menschen in Ihrer Umgebung tun. Seien Sie gewissenhafte Eltern, Brüder und Schwestern, Großeltern, Tanten, Onkel und Freunde, die Ihre Lieben durch Ihr Zeugnis stärken und geistige Erlebnisse weitergeben. Bleiben Sie treu und standhaft im Glauben, selbst wenn Stürme des Zweifels durch die Taten anderer in ihr Leben eindringen. Bemühen Sie sich um das, was Sie geistig erbaut und stärkt. Meiden Sie die falschen Angebote sogenannter Wahrheiten, die ja allgegenwärtig sind, und denken Sie daran, es aufzuschreiben, wenn Sie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung empfinden. Inmitten der größten Stürme des Lebens vergessen Sie nicht Ihr göttliches Erbe als Sohn oder Tochter Gottes oder Ihre ewige Bestimmung, eines Tages zum Herrn zurückzukehren, was alles übertreffen wird, was die Welt zu bieten hat. Denken Sie an die wunderbaren Worte Almas: Und nun siehe, ich sage euch, meine Brüder, wenn ihr eine Herzenswandlung erlebt habt und wenn euch so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Alle, die das Gefühl haben, ihr Glaube müsse gestärkt werden, bitte ich, mögen Sie nie vergessen, bitte, vergessen Sie nicht. Ich gebe Zeugnis, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Ich weiß, dass er Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus gesehen und mit ihnen geredet hat, so wie er es selbst niedergeschrieben hat. Ich bin sehr dankbar, dass er nicht vergessen hat, von diesem Erlebnis zu berichten, so dass wir alle von seinem Zeugnis wissen können. Ich gebe feierlich Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Er lebt. Ich weiß, er lebt und steht an der Spitze dieser Kirche. Dies alles weiß ich unabhängig von irgendwelchen anderen Stimmen oder Zeugnissen. Und ich bete, dass Sie und ich die heiligen, ewigen Wahrheiten niemals vergessen werden. In erster Linie, dass wir Söhne und Töchter lebender und liebender himmlischer Eltern sind, die nur um unser ewiges Glück bemüht sind. Diese Wahrheiten bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, zum Plan des himmlischen Vaters gehört auch, dass er es zulässt, dass wir im Erdenleben Mühsal erleiden. Die schmerzlichen Prüfungen scheinen zwar ungleich auf uns verteilt worden zu sein, doch wir können sicher sein, dass wir alle irgendwie leiden und uns plagen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist uns ein besseres Verständnis dafür gibt, warum das so sein muss. Wenn wir die schwierigen Erfahrungen des Lebens mit Glauben an Christus betrachten, können wir sehen, dass Gott mit unserem Leiden etwas beabsichtigt. Wer treu ist, kann selbst erfahren, dass der scheinbar widersprüchliche Ratschlag von Petrus wahr ist. Er schrieb: Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Wenn wir unser Herz darauf verwenden, zu verstehen, kann unsere Fähigkeit, Prüfungen gut zu ertragen, aus ihnen zu lernen und durch sie geläutert zu werden, zunehmen. Dieses Verständnis gibt Antwort auf die zeitlose Frage, warum widerfährt guten Menschen Schlechtes? Jeder von uns hat zu einem gewissen Maß schon Einsamkeit, Verzweiflung, Trauer oder Kummer erlebt. Ohne Augen des Glaubens und ein Verständnis von ewiger Wahrheit trübt oder verfinstert das Elend und Leiden im Leben oftmals die ewige Freude über die Erkenntnis, dass der große Plan unseres himmlischen Vaters wahrhaftig der ewige Plan des Glücklichseins ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, eine Fülle der Freude zu erlangen. Gott fordert uns auf, unseren individuellen Bedrängnissen mit Glauben zu begegnen, damit wir Segnungen ernten und Wissen erlangen, das wir uns auf keine andere Weise aneignen können. Wir sind aufgefordert, unter allen Bedingungen und Umständen die Gebote zu halten. Denn wer in Drangsal treu ist, dessen Lohn im Himmelreich wird umso größer sein. In den Heiligen Schriften lesen wir, wenn du bekümmert bist, so rufe den Herrn, dein Gott, in flehentlichem Gebet an, damit eure Seele sich freue. Der Apostel Paulus, dem Bedrängnis nicht fremd war, fand aus eigener Erfahrung tiefgründige und wunderschöne Worte für die ewige Perspektive, die man erlangt, wenn man gut ausharrt und Geduld hat. Er sagte, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft in uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Wir können also inmitten unserer Bedrängnisse wissen, dass Gott einen ewigen Lohn für uns hat, der alles ausgleicht. Die Fähigkeit des Paulus, von den Prüfungen, Verfolgungen und Sorgen in seinem Leben als kleine Last zu sprechen, täuscht über die Schwere seines Leids hinweg, das für ihn in der ewigen Sichtweise des Evangeliums verschlungen war. Sein Glaube an Jesus Christus machte alles erträglich. 5-mal wurde er ausgepeitscht, 3-mal mit Stangen geschlagen, 1-mal gesteinigt, 3-mal erlitt er Schiffbruch. Mehrmals war er nahe daran zu ertrinken, war wegen Räubern und auch unter falschen Brüdern in Lebensgefahr. Er erlitt Ermüdung und Schmerz, Hunger und Durst und saß bei Kälte nackt im Gefängnis. Viele von uns haben Gott angefleht, den Auslöser für unser Leiden hinwegzunehmen. Und wenn die erwünschte Hilfe nicht kam, waren wir versucht zu meinen, dass er uns nicht zuhört. Ich bezeuge, dass er auch in solchen Momenten unsere Gebete hört, aber einen Grund hat, unsere Bedrängnisse weiterhin zuzulassen und dass er uns hilft, sie zu ertragen. In einer sehr persönlichen, nachdenklichen Passage erzählt Paulus uns von einem gewissen Stachel in seinem Fleisch, der ihm großen Schmerz zugefügt und ihn 3-mal auf die Knie gezwungen hat. Er flehte den Herrn an, ihn von ihm zu nehmen. Als Antwort auf sein Gebet nimmt der Herr den Stachel nicht hinweg, spricht Paulus aber Frieden zu und gibt ihm mehr Verständnis. Er sagt, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Mit diesem neuen Verständnis war Paulus in der Lage, seinen Stachel zu akzeptieren und dankbar dafür zu sein. Er erklärt, viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Wenn wir uns diese ewige Perspektive zu eigen machen, nimmt unsere Fähigkeit auszuharren zu. Wir lernen, denen beizustehen, die Beistand brauchen und wissen, die Erfahrung, die Gott uns auf unserem Lebensweg zu unserer Weiterentwicklung gibt, mehr zu schätzen und danken ihm sogar dafür. Wenn wir in Bedrängnis sind, kann es schwierig sein, unsere Prüfungen als Wegweiser auf unserem Weg als Jünger anzusehen. Ob wir uns nun manchmal im finsteren Tal der Verzweiflung befinden oder auf dem hohen Weg des Glücklichseins, es kann ein Segen sein, aus den Leiden anderer zu lernen und Mitgefühl zu haben. Als ich kürzlich an einer Pfarrkonferenz in den Philippinen teilnahm, erfuhr ich von dem tragischen Erlebnis von Bruder Daniel Apilado. Er und seine Frau ließen sich 1974 taufen. Sie nahmen das wiederhergestellte Evangelium an und ließen sich im Tempel aneinander siegeln. Sie bekamen 5 wundervolle Kinder. Am 7. Juli 1977, als Bruder Apilado gerade pfahlpräsent war, brach in ihrem kleinen Haus ein Feuer aus. Bruder Apilados ältester Sohn Michael rettete seinen Vater, zog ihn aus dem brennenden Gebäude und lief dann zurück ins Haus, um die anderen zu retten. Es war das letzte Mal, dass Bruder Apilado seinen Sohn lebend sah. Seine Frau Dominga und alle 5 Kinder kamen bei dem Feuer ums Leben. Dass Bruder Apilado ein gottgefälliges Leben geführt hat, als das Unglück geschah, hat das Unglück nicht abgewendet. Auch hat es ihn nicht immun gegen die Trauer gemacht, die darauf folgte. Doch weil er seinen Bündnissen treu war und Glauben an Christus ausübte, gab ihm das die Gewissheit, dass er wieder mit seiner Frau und seinen Kindern vereint sein wird, wie es ihm verheißen wurde. Diese Hoffnung wurde zum Anker für seine Seele. Bei meinem Besuch stellte mir Bruder Apilado, der jetzt Pfahlpatriarch ist, seine neue Frau Simonette und die 2 Söhne Raphael und Daniel vor. Jesus Christus kann und wird diejenigen heilen, deren Herz zerbrochen ist. Wenn ich über Bruder Apilado spreche, befürchte ich, dass sein enormer Verlust viele dazu veranlasst, zu meinen, ihr eigener Kummer sei vergleichsweise unbedeutend. Aber bitte, vergleichen Sie sich nicht, sondern versuchen Sie, ewige Grundsätze dazuzulernen und anzuwenden, während Sie durch den Feuerofen Ihrer eigenen Bedrängnisse warten. Und wenn ich zu Ihnen ganz persönlich sprechen darf, ich möchte Ihnen sagen, dass all Ihre Probleme, Ihr Kummer, Ihre Schmerzen, Bedrängnisse und aller Art Schwächen unserem Vater im Himmel und seinem Sohn bekannt sind. Haben Sie Glauben, fassen Sie Mut und glauben Sie an die Verheißungen Gottes. Zum Zweck und zur Mission Jesu Christi gehörte auch, die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich zu nehmen, ihre Schwächen auf sich zu nehmen und seinem Volk beizustehen, gemäß dessen Schwächen. Um diese Gaben, die uns der Erretter so freimütig anbietet, vollständig zu empfangen, müssen wir alle lernen, dass Leiden an sich uns nichts lehrt und keinen dauerhaften Wert einbringt, sofern wir uns nicht bewusst darauf einlassen, durch Bedrängnisse zu lernen, indem wir Glauben ausüben.
Our beloved Elder Neil A. Maxwell.
Unser lieber Bruder Elder Neil A. Maxwell hat erklärt, was er aus Leiden, in dem man einen Sinn sieht, gelernt hat. Bestimmte Formen des Leidens können uns wirklich erheben, wenn wir sie gut bestehen. Um etwas gut zu bestehen, muss man sanftmütig genug sein, dass man trotz allem Leiden aus seinen wichtigen Erfahrungen lernt. Anstatt Prüfungen einfach nur durchzumachen, müssen sie uns durchdringen, und zwar so, dass wir dadurch geheiligt werden. Im Leben und am Beispiel anderer habe ich beobachtet, dass man durch festen und beständigen Glauben an Jesus Christus und seine Verheißungen eine sichere Hoffnung auf bessere Zeiten empfängt. Diese sichere Hoffnung gibt uns Halt und auch die Stärke und Kraft, die wir zum Ausharren brauchen. Wenn wir unser Leiden mit der Gewissheit in Verbindung bringen, dass unser Erdenleben einen Sinn hat und insbesondere auch mit dem Lohn, der uns im Himmel erwartet, dann nimmt unser Glaube an Christus zu und wir empfangen Trost für unsere Seele. Dann können wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, es gibt wirklich Licht am Ende des Tunnels, nämlich das Licht der Welt, den strahlenden Morgenstern, das Licht, das endlos ist, das niemals verfinstert werden kann. Es ist der Sohn Gottes selbst. Wir können Stärke empfangen, weil wir wissen, dass all die schweren Erfahrungen in diesem Leben nur vorübergehend sind. Ja, selbst auf die dunkelste Nacht folgt die Morgenröte. wenn alles getan ist und wir alles mit Glauben an Jesus Christus ertragen haben, haben wir die Verheißung, dass Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Ich bezeuge, dass Gott lebt und seine Verheißungen erfüllt. Ich bezeuge, dass der Erretter uns alle auffordert, zu kommen und sein Sühnopfer anzunehmen. Wenn wir Glauben an ihn ausüben, wird er uns aufrichten und uns durch all unsere Prüfungen tragen und uns schließlich im celestialen Reich erretten. Ich möchte Sie auffordern, zu Christus zu kommen, voll Glauben gut auszuharren und in ihm vollkommen gemacht zu werden und Freude zu empfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, ich habe vor kurzem über diese Frage nachgedacht. Wenn wir die einzige Informationsquelle wären für alles, was unsere Kinder über das Evangelium wissen, wie viel würden sie dann wirklich wissen? Diese Frage betrifft alle, die Kinder lieben, anleiten oder anderweitig Einfluss auf sie ausüben. Kann es ein größeres Geschenk für unsere Kinder geben, als in ihrem Herzen die tiefe Erkenntnis zu hinterlassen, dass wir wissen, dass unser Erlöser lebt? Wissen Sie, dass wir es wissen? Und was noch wichtiger ist, haben Sie für sich selbst herausgefunden, dass er lebt? Als kleiner Junge war ich für meine Mutter in der Erziehung das schwierigste Kind. Ich hatte eine Unmenge an Energie. Meine Mutter hat mir gesagt, dass ihre größte Angst darin bestand, dass ich das Erwachsenenalter gar nicht erst erreichte. Ich war einfach viel zu aktiv. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge einmal mit der Familie in der Abendmahlsversammlung saß. Meine Mutter hatte gerade ganz neue Heilige Schriften bekommen. Es handelte sich um eine gebundene Ausgabe mit den Standardwerken der Kirche. In der Mitte waren ein paar linierte Blätter für Notizen. Während der Versammlung fragte ich sie, ob ich ihre Heiligen Schriften halten dürfe. In der Hoffnung, es würde mir helfen, andächtig zu sein, reichte sie ihre Schriften durch die Bank. Als ich so darin blätterte, entdeckte ich, dass sie ein persönliches Ziel in den Notizbereich geschrieben hatte. Damit Sie den Kontext Ihres Ziels kennen, muss ich Ihnen noch sagen, dass ich das zweite von 6 Kindern bin und dass mein Vorname Brett lautet. Meine Mutter hatte dort nur ein Ziel in Rot aufgeschrieben. Geduldig sein mit Brett. Damit Sie besser verstehen können, welche Herausforderungen meine Eltern mit unserer Erziehung hatten, möchte ich Ihnen erzählen, wie es in unserer Familie beim Schriftstudium zuging. Jeden Morgen las meine Mutter der Familie beim Frühstück aus dem Buch Mormon vor. Während dieser Zeit saßen mein Bruder Dave und ich zwar leise, aber respektlos auf unseren Plätzen. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben überhaupt nicht zugehört. Wir lasen stattdessen den Text auf den Müsli-Packungen. Eines Morgens hatte ich genug und warf ihr eine Frage an den Kopf. Ich rief, Mama, warum tust du uns das jeden Morgen an? Warum liest du jeden Morgen aus dem Buch Mormon vor? Dann habe ich noch etwas gesagt, wofür ich mich schäme. Ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass ich es tatsächlich gesagt habe. Ich sagte ihr, Mama, ich höre dir nicht zu. Ihre liebevolle Antwort war ein prägender Moment in meinem Leben. Sie erwiderte, mein Junge, ich war in einer Versammlung, in der Präsident Marion G. Romney über die Segnungen gesprochen hat, die man bekommt, wenn man in den Heiligen Schriften liest. In dieser Versammlung erhielt ich die Verheißung, dass ich meine Kinder nicht verlieren werde, wenn ich ihnen täglich aus dem Buch Mormon vorlese. Sie schaute mir direkt in die Augen und sagte dann fest entschlossen, und ich werde dich nicht verlieren. Ihre Worte drangen mir tief ins Herz. Trotz meiner Unvollkommenheiten war ich es wert, gerettet zu werden. Sie lehrte mich die ewige Wahrheit, dass ich ein Sohn unseres liebenden Vaters im Himmel bin. Ich habe gelernt, dass ich es ungeachtet der Umstände wert war. Dies war ein vollkommener Augenblick für einen unvollkommenen Jungen. Ich bin meiner engelhaften Mutter auf ewig dankbar und auch all den Engeln, die Kinder trotz ihrer Unvollkommenheit auf vollkommene Weise lieben. Ich glaube fest daran, dass alle Schwestern, für mich sind sie alle Engel, Mütter in Zion sind. Ganz gleich, ob sie verheiratet sind oder in diesem Erdenleben Kinder haben. Vor einigen Jahren verkündete die erste Präsidentschaft, Mutterschaft ist dem göttlichen Wesen nahe. Sie ist der höchste heiligste Dienst, den ein Mensch verrichten kann. Sie stellt eine Frau, die diese heilige Berufung, diesen Dienst ehrt, auf eine Stufe mit den Engeln. Ich bin dankbar für die Engel in dieser Kirche, die den Kindern des Vaters im Himmel mutig, liebevoll ewige Wahrheiten verkünden. Ich bin dankbar für das Buch Mormon. Ich bezeuge, dass es wahr ist. Es enthält die Fülle des Evangeliums. Ich kenne niemanden, der eifrig jeden Tag mit reiner Absicht und Glauben an Christus im Buch Mormon liest und sein Zeugnis verloren hat und abgefallen ist. In der prophetischen Verheißung von Moroni liegt der Schlüssel, wie wir alle Wahrheiten kennen und die Fähigkeit haben können, die Täuschungen des Widersachers zu erkennen und zu meiden. Ich bin auch dankbar für den Vater im Himmel, der uns liebt und für seinen Sohn Jesus Christus. Der Erretter hat uns ein vollkommenes Beispiel dafür gegeben, wie man in einer unvollkommenen und unfairen Welt lebt. Wir wollen ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe für uns ist unermesslich. Er ist unser treuster Freund. Er schwitzte für sie und für mich, und sein Schweiß war wie Blut. Er verzieh das vermeintlich Unverzeihliche. Er liebte diejenigen, die nicht liebenswert waren. Er tat, was kein Sterblicher tun konnte. Er vollbrachte ein Sühnopfer, um alle Übertretungen, Schmerzen und Krankheiten der Menschheit zu überwinden. Aufgrund des Sühnopfers Jesu Christi können wir mit der Verheißung leben, dass wir unsere Hoffnung stets in den setzen können, der mächtig ist zu erretten. Und zwar ungeachtet unserer Herausforderungen. Dank seines Sühnopfers können wir Freude, Friede, Glück und ewiges Leben haben. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, außer für die wenigen, die zum Verderben überlaufen, ist keine Gewohnheit, keine Sucht, keine Rebellion, keine Übertretung, keine Abtrünnigkeit, kein Verbrechen von der Verheißung vollständiger Vergebung ausgenommen. Das ist die Verheißung des Sühnopfers Christi. Eines der bedeutendsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte ist der Besuch und das geistige Wirken des Erretters bei den Ureinwohnern auf dem amerikanischen Kontinent. Stellen Sie sich vor, wie es wohl wäre, dabei gewesen zu sein. Während ich darüber nachsann, wie sich der Erretter liebevoll und wohlwollend einer Gruppe Heiliger annahm, die sich am Tempel versammelt hatte, musste ich an einzelne Kinder denken, die ich mehr liebe als das Leben selbst. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es sich angefühlt hätte, unsere Kleinen zu sehen, mit eigenen Augen zu sehen, wie der Erretter jedes einzelne Kind auffordert, zu ihm zu kommen. Wie es wäre zu sehen, wie er seine Arme ausstreckt und daneben zu stehen, während jedes einzelne Kind die Nägelmale in seinen Händen und Füßen berührt und dann zu sehen, wie jedes von ihnen Zeugnis dafür ablegt, dass er lebt. Wie sich unsere Kinder zu uns umdrehen und sagen, Mama, Papa, das ist der Herr. Ich weiß nicht, ob in dieser Welt etwas mehr Freude bereiten könnte, als zu wissen, dass unsere Kinder den Erretter kennen. Zu wissen, dass sie wissen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Darum reden wir Mitglieder der Kirche von Christus und geben Zeugnis für Christus. Darum beten wir jeden Tag mit unseren Kindern. Darum lesen wir jeden Tag mit ihnen in den Heiligen Schriften. Darum lehren wir sie, anderen zu dienen, sodass sie Anspruch auf die Segnung haben, sich selbst zu finden, während sie sich im Dienst am nächsten verlieren. Wenn wir uns an diese einfachen Muster der Nachfolge halten, stärken wir unsere Kinder mit der Liebe des Erretters, mit göttlicher Führung und göttlichem Schutz, wenn sie den Stürmen des Widersachers ausgesetzt sind. Im Evangelium geht es wirklich um den Einzelnen. Es geht um das eine verlorene Schaf. Es geht um die eine Samariterin am Brunnen. Es geht um den einen verlorenen Sohn. Es geht um den einen kleinen Jungen, der behauptet, nicht zuzuhören. Es geht darum, dass jeder Einzelne von uns, so unvollkommen wir auch sein mögen, mit dem Erretter eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist. Ich bezeuge, dass wir einen liebevollen himmlischen Vater haben, der uns mit Namen kennt. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der lebendige Sohn des lebendigen Gottes ist. Er ist der einzig Gezeugte und unser Fürsprecher beim Vater. Ich bezeuge, dass die Errettung nur in ihm und durch ihn kommt und auf keine andere Weise. Es ist mein Gebet, dass wir Herz und Hand einsetzen, um allen Kindern des Vaters im Himmel zu helfen, ihn zu kennen und seine Liebe zu spüren. Wenn wir das tun, verspricht er uns ewige Freude und ewiges Glück in dieser und in der künftigen Welt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, als ich 12 war, wohnte meine Familie in Göteborg, einer Stadt an der Küste Südschwedens. Das ist übrigens auch der Geburtsort von unserem lieben Bruder Malm, der in diesem Jahr verstorben ist. Und wir sind so dankbar für ihn, für sein großartiges Beispiel, für seine hervorragende Familie. Und wir erflehen den reichen Segen Gottes auf sie herab. Wir besuchten die Versammlung der Kirche dort in einem großen, umgebauten Familienhaus. An einem Sonntag begrüßte mich mein Freund Stefan, der einzige weitere Diakon im Zweig, ganz aufgeregt. Wir gingen in den Erweiterungsbereich der Kapelle und er zog einen großen Feuerwerkskörper und einige Streichhölzer hervor. In jugendlichem Leichtsinn nahm ich den Böller und zündete die lange graue Zündschnur an. Ich hatte vor, die Zündschnur auszudrücken, bevor der Böller losging, aber ich verbrannte mir dabei die Finger und ließ ihn fallen. Stefan und ich sahen mit Schrecken zu, wie die Zündschnur weiter abbrannte. Der Böller ging los. Schwefliger Rauch erfüllte den Erweiterungsbereich und die Kapelle. Geschwind sammelten wir die Überbleibsel des Böllers ein, die überall verstreut lagen, und öffneten die Fenster, damit der Gestank abzog. Wir hofften ganz naiv, dass keiner etwas bemerken würde. Zum Glück wurde niemand verletzt und es entstand kein Schaden. Als die Mitglieder zur Versammlung kamen, bemerkten sie den fürchterlichen Gestank. Es war unmöglich, ihn nicht zu bemerken. Der Gestank lenkte von der Heiligkeit der Versammlung ab. Weil es nur zwei Diakone gab, teilte ich trotz innerer Zerrissenheit das Abendmahl aus, fühlte mich aber nicht würdig, selbst davon zu nehmen. Als man mir das Abendmahl anbot, nahm ich weder vom Brot noch vom Wasser. Ich fühlte mich furchtbar. Ich schämte mich und ich wusste, dass das, was ich getan hatte, Gott missfallen hatte. Nach den Versammlungen bat mich der Zweigpräsident Frank Lindberg, ein vornehmer älterer Herr mit silbergrauem Haar, in seinem Büro. Nachdem ich mich gesetzt hatte, sah er mich gütig an und sagte, er habe bemerkt, dass ich nicht vom Abendmahl genommen hatte. Er fragte mich nach dem Grund. Ich nehme an, dass er ihn kannte. Ich war mir sicher, dass jeder wusste, was ich getan hatte. Nachdem ich es ihm gesagt hatte, fragte er mich, wie ich mich fühle. Unter Tränen erklärte ich ihm stockend, dass es mir leid tue und dass mir bewusst sei, dass ich Gott enttäuscht hatte. Präsident Lindberg holte ein zerlesenes Exemplar des Buches Lehre und Bündnis hervor. Er bat mich, ein paar Verse vorzulesen. Da stand: Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen. Siehe, er wird sie bekennen und von ihnen lassen. Ich werde nie Präsident Lindbergs mitfühlendes Lächeln vergessen, als ich nach dem Lesen aufblickte. Bewegt erklärte er mir, er habe den Eindruck, es sei in Ordnung, wenn ich von nun an wieder vom Abendmahl nehme. Als ich sein Büro verließ, verspürte ich unbeschreibliche Freude. Diese Freude ist eines der Ergebnisse, die unweigerlich mit der Umkehr einhergehen. Das griechische Wort für Umkehr bedeutet im Nachhinein erkennen und impliziert Veränderung. Das schwedische Wort ist omvänd, was einfach umkehren bedeutet. Der christliche Schriftsteller C.S. Lewis beschrieb die Notwendigkeit von Veränderung und wie man dabei vorgehen sollte. Zur Umkehr gehört, dass man wieder auf den richtigen Weg gebracht wird, so Lewis. Eine falsche Berechnung kann korrigiert werden, aber nur dadurch, dass man so weit zurückgeht, bis man den Fehler findet und dann ab dem Punkt nochmal von vorn anfängt. Man kann die Berechnung nicht einfach fortführen. Unser Verhalten zu ändern und auf den richtigen Weg zurückzukehren, sind ein Teil der Umkehr, aber nicht alles. Zur wahren Umkehr gehört auch, dass wir unser Herz und unseren Willen Gott zuwenden und der Sünde entsagen. Laut Ezechiel bedeutet umkehren, man gibt sein sündhaftes Leben auf, handelt nach Recht und Gerechtigkeit, gibt das Pfand zurück, richtet sich nach den Gesetzen, die zum Leben führen und tut kein Unrecht mehr. Doch selbst diese Beschreibung ist noch unvollständig. Darin wird die Macht, die Umkehr erst ermöglicht, das Sühnopfer des Erretters nämlich, nicht deutlich. Wahre Umkehr muss Glauben an den Herrn Jesus Christus umfassen. Glauben daran, dass er uns ändern kann. Glauben daran, dass er uns vergeben kann. Und Glauben daran, dass er uns dabei hilft, weitere Fehler zu vermeiden. Solcher Glaube lässt das Sühnopfer in unserem Leben wirksam werden. Wenn wir etwas mit der Hilfe des Heilands im Nachhinein erkennen und umkehren, können wir Hoffnung auf seine Verheißungen und die Freude der Vergebung spüren. Ohne den Erlöser verpuffen die der Umkehr innewohnende Hoffnung und Freude, und die Umkehr selbst wäre lediglich eine klägliche Verhaltensänderung. Aber durch Glauben an den Herrn bekehren wir uns und erkennen seine Fähigkeit und Bereitschaft, Sünde zu vergeben. Präsident Boyd K. Packer bekräftigte die hoffnungsvollen Verheißungen, die mit der Umkehr einhergehen, im April 2015 bei seiner letzten Generalkonferenz. Er beschrieb die heilende Macht des Sühnopfers meiner Meinung nach mit der Weisheit, die er während eines halben Jahrhunderts als Apostel erlangt hatte. Er sagte, das Sühnopfer hinterlässt keine Spuren. Was ganz gemacht wurde, ist ganz. Es heilt einfach. Und was geheilt wurde, das ist auch heil. Er sagte außerdem, das Sühnopfer, das auf uns alle Anspruch erheben kann, hinterlässt keine Narben. Das bedeutet, was auch immer wir getan haben, wo wir gewesen sein mögen oder wie etwas geschehen ist, wenn wir wahrhaft umkehren, wird der Herr dafür sühnen. Das hat er versprochen. Und mit seiner Sühne ist die Angelegenheit erledigt. Durch das Sühnopfer kann jeder Makel behoben werden, unabhängig davon, wie schwerwiegend der Fehler war, wie lange wir ihn begangen haben oder wie viele Male. Die Reichweite des Sühnopfers Jesu Christi ist unbegrenzt an Breite und Tiefe. Aber es wird uns nie aufgezwungen. Der Prophet Lehi hat erklärt, nachdem wir genügend unterwiesen wurden, um Gut von Böse zu unterscheiden, sind wir frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen, durch den großen Mittler für alle Menschen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen. Mit anderen Worten, Umkehr ist eine Entscheidung. Wir können uns für etwas anderes entscheiden und manchmal tun wir das auch. Solche Entscheidungen mögen nicht wirklich falsch erscheinen, aber sie halten uns davon ab, aufrichtige Reue zu entwickeln und verhindern damit unser Bestreben, wahrhaft umzukehren. Wir können zum Beispiel anderen die Schuld geben. Damals als 12-Jähriger in Göteborg hätte ich Stefan die Schuld geben können. Schließlich hatte er den Böller und die Streichhölzer mit zur Kirche gebracht. Wenn wir allerdings anderen die Schuld geben, ganz gleich wie gerechtfertigt das sein mag, suchen wir Ausreden für unser Verhalten. Damit weisen wir anderen die Verantwortung für unsere Taten zu. Wenn wir die Verantwortung von uns wegschieben, verringern wir die Notwendigkeit und unsere Fähigkeit zu handeln. Wir machen uns zu unglückseligen Opfern, anstatt zu freien Menschen, die fähig sind, für sich selbst zu handeln. Auch das Herunterspielen unserer Fehler erschwert die Umkehr. Von dem Böller in Göteborg wurde niemand verletzt. Es gab keinen bleibenden Schaden und die Versammlung fand trotzdem statt. Man hätte leicht sagen können, es gäbe doch gar keinen Grund zur Umkehr. Aber wenn wir unsere Fehler herunterspielen, selbst wenn die Konsequenzen nicht sofort erkennbar sind, nimmt uns das die Motivation, uns zu ändern. Mit dieser Denkweise können wir nicht erkennen, dass unsere Fehler und Sünden ewige Konsequenzen nach sich ziehen. Ein anderer Gedanke, der uns in den Sinn kommen mag, ist der, dass unsere Sünden unbedeutend seien, weil Gott uns ja ohnehin liebt, ganz gleich, was wir tun. Wir mögen versucht sein, das zu glauben, was der Betrüger Nehor dem Volk Zarahemla weismachen wollte, nämlich alle Menschen würden am letzten Tag errettet werden und sie brauchten sich nicht zu fürchten und nicht zu zittern und am Ende würden alle Menschen ewiges Leben haben. Doch dieser verlockende Gedanke ist falsch. Gott liebt uns, natürlich. Aber was wir tun, ist sehr wohl von Bedeutung für ihn. Er hat uns klare Anweisungen gegeben, wie wir uns verhalten sollen. Wir bezeichnen diese als Gebote. Seine Zustimmung und unser ewiges Leben hängen von unserem Verhalten ab. Und dazu gehört auch unsere Bereitschaft, uns demütig um wahre Umkehr zu bemühen. Wir umgehen wahre Umkehr auch, wenn wir Gott von seinen Geboten trennen. Wenn das Abendmahl nicht heilig wäre, wäre es ganz gleich, ob der Gestank des Böllers bei der Abendmahlsversammlung damals in Göteborg ein Störfaktor war. Wir sollten uns aber vorsehen und sündiges Verhalten nicht abtun. Das geschieht, wenn wir Gott als Urheber der Gebote untergraben oder verwerfen. Wir müssen, um wahrhaft umzukehren, die Göttlichkeit des Heilands und die Wahrheit seines Werkes in den letzten Tagen erkennen. Suchen wir nicht nach Ausreden, sondern entschließen wir uns zur Umkehr. Durch die Umkehr können wir in uns gehen, wie es der verlorene Sohn in dem bekannten Gleichnis tat, und über die ewige Bedeutung unserer Taten nachdenken. Wenn wir verstehen, wie sich unsere Sünden auf unser ewiges Glück auswirken, empfinden wir nicht nur wahrhaft Reue, sondern bemühen uns auch, besser zu werden. Wenn wir mit Versuchen konfrontiert werden, fragen wir uns dann eher, um es mit William Shakespeares Worten zu sagen, was hätte ich, könnte ich meinen Wunsch erlangen, Traum, Hauch und Freudenrausch, der schnell entfährt? Wer kauft Minutenlust um Wochenbangen, verkauft um nicht getannt, was ewig währt? Wenn wir die Ewigkeit aufgrund einer Spielerei aus dem Blick verloren haben, können wir uns entschließen, umzukehren. Durch das Sühnopfer Jesu Christi haben wir eine zweite Chance. Bildlich gesprochen können wir die Spielerei, die wir uns auf schlechten Rat hin zugelegt haben, umtauschen und wieder Hoffnung auf die Ewigkeit erlangen. Der Herr hat ja erklärt, denn siehe, der Herr, euer Erlöser, erlitt den Tod im Fleische. Darum hat er die Schmerzen aller Menschen gelitten, damit alle Menschen umkehren und zu ihm kommen können. Jesus Christus kann uns vergeben, weil er den Preis für unsere Sünden gezahlt hat. Unser Erlöser entscheidet sich, uns zu vergeben, aufgrund seines unvergleichlichen Mitgefühls und seiner unvergleichlichen Liebe. Unser Heiland möchte uns vergeben. Das ist nämlich eine seiner göttlichen Eigenschaften. Und als der gute Hirte freut er sich über die Maßen, wenn wir uns zur Umkehr entschließen. Auch wenn wir wegen unserer Taten gottgewollte Traurigkeit verspüren, so laden wir doch sogleich, wenn wir uns zur Umkehr entschließen, den Erretter in unser Leben ein. Amulek hat gesagt, tretet vor und verhärtet euer Herz nicht länger. Denn siehe, jetzt ist die Zeit und der Tag für eure Errettung. Und darum, wenn ihr umkehrt und euer Herz nicht verhärtet, wird der große Plan der Erlösung sogleich für euch zu Wege gebracht werden. Wir können wegen unserer Taten gottgewollte Traurigkeit empfinden und gleichzeitig die Freude über die Hilfe des Erretters verspüren. Dass wir umkehren können, ist die gute Nachricht des Evangeliums. Unsere Schuld kann weggefegt werden. Wir können von Freude erfüllt werden, Vergebung für unsere Sünden empfangen und Frieden im Gewissen haben. Wir können von der Hoffnungslosigkeit, die mit Sünde einhergeht, und der Knechtschaft von Sünde befreit werden. Wir können mit dem wunderbaren Licht Gottes erfüllt werden und leiden keinen Schmerz mehr. Umkehr ist durch den Erretter nicht nur möglich, sondern erfüllt uns auch mit Freude. Ich kann mich noch an die Gefühle erinnern, die mich im Büro des Zweigpräsidenten nach der Sache mit dem Böller überkamen. Ich wusste, dass mir vergeben worden war. Meine Schuldgefühle schwanden, meine gedrückte Stimmung hellte sich auf und ich verspürte Erleichterung. Brüder und Schwestern, am Ende dieser Konferenz möchte ich Sie ermuntern, mehr Freude in Ihr Leben zu lassen. Freude an der Erkenntnis, dass das Sühnopfer Jesu Christi real ist. Freude daran, dass der Erretter uns vergeben kann, bereit dazu ist und es sich wünscht, und Freude an der Entscheidung umzukehren. Mögen wir der Aufforderung des Heilands Folge leisten und Wasser schöpfen, voll Freude aus den Quellen des Heils. Mögen wir uns dafür entscheiden, umzukehren, von unseren Sünden zu lassen, unser Herz und unseren Willen Gott zuzuwenden und dem Heiland nachzufolgen. Ich bezeuge, dass der Erretter wahrhaftig lebt. Ich bin ein Zeuge seines unvergleichlichen Mitgefühls, seiner unvergleichlichen Barmherzigkeit und Liebe und habe diese schon selbst erfahren. Ich bete darum, dass Ihnen die erlösenden Segnungen seines Sühnopfers zuteil werden mögen. Und zwar Ihr ganzes Leben im Namen Jesu Christi. Amen.
At the conclusion of the conference.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig bei der Vorbereitung dieser Gottesdienste mitgewirkt haben. Wir danken allen, die zu uns gesprochen und die uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Wir bedanken uns bei allen, die die Gebäude vorbereitet haben und die dazu beigetragen haben, dass diese Versammlungen in alle Welt übertragen werden konnten. Der Chor schließt diese Konferenz mit dem Lied »Gehe tapfer vorwärts«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Erich Kopischke von den 70ern. Damit wird die Konferenz dann vertagt.
The word of the Lord. Oh, dear Heavenly Father.
Unser lieber Vater im Himmel. Zum Ende dieses wunderbaren Konferenzwochenendes danken wir dir von ganzem Herzen und wollen dir sagen, wie lieb wir dich haben. Wir danken dir, Vater, für diesen wunderbaren Plan der Erlösung und für das Sühnopfer unseres Heilands. Wir möchten diese Gabe und diesen Segen für uns anwenden. Vater, wir danken dir für die Botschaften, die wir erhalten haben. Wir sind aufgebaut worden durch sie und durch die Musik. Wir danken dir für die Eingebungen, die wir erhalten haben. Wir wollen dir versprechen, dass wir studieren werden und durchgehen werden, was wir gehört haben. Gib uns die Gabe deines Heiligen Geistes, damit wir verstehen und erkennen können, das, was uns zukommt, um bessere Nachfolger deines Sohnes zu werden und in deinem Reich mitzuhelfen. Vater, wenn wir nun von der Konferenz nach Hause gehen, bitten wir dich um deinen göttlichen Schutz, bis wir uns wiedersehen. Wir lieben dich, Vater. Wir möchten deine Gebote befolgen. Bitte hilf uns dabei. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.